Frohe Ostern, guten Morgen, schönen guten Morgen am Ostersonntag. Den wollen wir heute feiern. Dafür bei mir, ich freue mich sehr, Bischof Christian Schieper. Guten Morgen und frohe Ostern auch Ihnen.
Guten Morgen, gesegnete Ostern, lieber Herr Wittke.
Dankeschön.
Tja, er ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Jawohl, wir feiern Ostergottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich muss gestehen, Herr Bischof, so dieses österliche, freudige Wechselgespräch, dieser kurze Wechseldialog. Einer sagt, er ist auferstanden und ein anderer sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Das kenne ich noch gar nicht so lange. Das habe ich vor ein paar Jahren hier in Berlin wahrgenommen. Ist es überhaupt so eine eingespielte Tradition oder habe ich das jetzt nur in meiner sehr kleinen Blase von Bekannten mitbekommen?
Nee, das ist eine ganz alte, eingespielte Tradition, nicht nur in Berlin. Überall kann man das mitmachen. Aha. Wechselgesang und Wechselrede ist ja ein ganz altes Markenzeichen im Gottesdienst. Ja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist.
Ach so, da ist das einzuordnen, okay.
Da gibt's auch einen schönen kleinen Witz zu.
Okay.
Ja, wenn ich den
will ich
kurz
hören, bitte.
Loswerden darf.
Schalte mich zurück.
Na, der Aushilfspfarrer in der ihm unbekannten Gemeinde macht zu Beginn des Gottesdienstes eine kleine Mikrofonprobe, klopft gegen das Mikro und sagt dann, mit dem Mikrofon stimmt was nicht. Und die Gemeinde antwortet volltönend und mit deinem Geist.
Will ich jetzt Amen drauf sagen. Was für ein Tag. Ostern, was für eine Geschichte. Das wäre heute doch überall Titelstory, von den Toten auferstanden. Und jetzt kommt für mich die alles entscheidende Frage. Wobei, ich heb sie mir noch auf. Ich glaube, die kann ich nachher noch gebrauchen, nach der Bibelstelle. Aber eine andere Frage, die mir auch in den Sinn kommt, wie nehmen Sie das wahr, Herr Bischof? Kommt bei den Leuten heute noch an, worum es bei Ostern geht? Oder spielen da Schoko-Osterhasen und bunte Eier und das Verstecken von Geschenken eine deutlich wichtigere Rolle?
Naja, oder vielleicht auch der Osterurlaub. Der hat ja auch nochmal an Bedeutung gewonnen, nach meinem Eindruck. Also ich würde mal so übersetzen. Die Schokolade trägt in sich die Frage, was macht mein Leben süß? Die Eier tragen in sich die Frage, was macht das Leben fruchtbar? Wie geht es weiter? Das Verstecken hat in sich das Thema, werde ich gefunden und was finde ich und wo finde ich Leben? Und der Urlaub, wo will ich sein? Wie komme ich raus aus dem Trott? Wo ist wirklich Leben? Ich finde, es hat schon alles seinen Sinn. Und über Ostern sprechen wir ja gleich noch, oder?
Unbedingt. Schöner, nicht Dreiklang, sondern Vierklang war das ja gerade. Okay, das gefällt mir. Herr Bischof, Sie gehören ja also jetzt nicht nur als Bischof, sondern als Pfarrer oder auch wenn Sie jetzt Pfarrerin wären, Sie gehören ja mit zur Partygesellschaft am heutigen Tag. Sie richten die Feierlichkeiten selbst mit aus. Sie haben doch bestimmt auch schon so früh morgens Gottesdienste mitgemacht. Können Sie da eigentlich immer so mitfeiern und sich auch so ein bisschen entspannen und gehen lassen oder fühlen Sie sich dann doch immer sehr on the job?
Also Osternächte gehören für mich immer zum Schönsten, auch im Dienst. In den Gemeinden habe ich gerne in die Osternacht hineingefeiert. Taufen kurz vor Mitternacht und dann um 24 Uhr der Ruf, der Herr ist auferstanden, Licht an. Also Sie haben völlig recht, liturgisch, also gottesdienstmäßig, soll man ordentlich was losmachen an diesem Tag mit Licht und Liedern, mit Fröhlichkeit und mit Ernst natürlich auch, der dann aber wieder leicht ist. Wenn nicht an Ostern.
Welche Rolle hat Ostern eine Rolle für Sie gespielt in der Entscheidung? Vielleicht auch, ich werde Pfarrer? Welche Rolle hat der Ostern gespielt?
Gar keine.
Gar keine?
Glaube ich. Also es ist das wichtigste Fest im Glauben, keine Frage.
Ja.
Aber als Pfarrer sehe ich da keinen Unterschied.
Was hat da eine Rolle gespielt?
Oh, das wäre jetzt eine lange Geschichte.
Aber das ist eine andere Geschichte.
So ist es.
Ich werde darauf zurückkommen an einem anderen Tag, aber nicht am Ostersonntag. So, wir kommen jetzt zur Bibelstelle. Das ist doch die mit dem Hinkelstein heute vermutlich, oder war es doch eine Steinplatte gewesen? Also auf jeden Fall, davon gehe ich jetzt mal fest aus, wird es mystisch, strange, merkwürdig, wundervoll, wundersam. Oder, Herr Bischof, lesen Sie jetzt als Überraschungsei etwas ganz anderes vor, Altes Testament?
Nee, ich lese die Ostergeschichte, wie sie im Lukas-Evangelium steht. Lukas führt uns dieses Jahr durch Karfreitag und Ostern. Und weil sie so einen interessanten Schluss hat, lese ich sie auch besonders gern. Aber jetzt ist genug gespoilert, jetzt wird gelesen. Lukas Evangelium, 24. Kapitel. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte, und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war.
Die Bibelstelle haben wir gerade gehört aus dem Lukas-Evangelium. Wirklich eine mystische, eine schöne, eine mystisch spannende Geschichte. Herr Bischof, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt für mich eine entscheidende Frage.
Ja. Ja.
Ich glaube auch bei der ganzen Ostergeschichte und dem ganzen Osterfest insgesamt. Wie wichtig ist es zu glauben, dass es da wirklich einen Menschen wie Sie und ich, also aus Fleisch und Blut gegeben hat, den man anfassen konnte, der getrunken hat und Pipi gemacht hat und dann, nachdem er gestorben ist, wieder auferstanden ist. Also wieder aus Fleisch und Blut oder zumindest so, dass man ihn zumindest sehen konnte später ja oder dass man diese Geschichte versteht als Beispiel dafür, dass es möglich ist, den Tod zu überwinden, indem man auf andere Art und Weise auch noch für seine Menschen da ist und letztlich in jedem von uns so ein kleiner Jesus drinsteckt. Also Jesus, irgendwie realer Mensch, aber eben nicht so wie Sie und ich, sondern eben Sohn Gottes, der als Einziger wieder auferstehen konnte. Oder Jesus, realer Mensch, der die Menschen so sehr bewegt hat, dass sein Wirken über den Tod hinausreicht und beispielhaft zeigt, nach dem Tod ist noch nicht oder mit dem Tod ist noch nicht Schluss.
Und was war jetzt die Frage?
Oh, also hab ich's nicht nochmal gut zusammengefasst? Also wie wichtig ist es, ja, also doch, sonst mache ich es nochmal, vielleicht haben wir nicht zu viel erzählt. Wie wichtig ist es, zu glauben, um die Ostergeschichte zu verstehen, dass es ein realer Mensch ist?
Na, es ist ganz wichtig. Also, und ich finde, Sie sagen es ja auch genau. Es ist ganz wichtig. Und die Geschichte, die wir gerade gehört haben, dreht sich ja auch genau um diese Frage. Da sind die Frauen, das sind, will ich nochmal betonen, das sind die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Die kommen zum Grab, die finden es leer vor, die erzählen es den anderen und dann glauben es die anderen erstmal nicht, weil sie ja genau diese Frage auch haben, die sie haben. Dann heißt es dann, das ist Geschwätz gewesen, was die erzählt haben. Dann muss der Petrus nochmal hin, guckt auch rein. Sieht auch, dass es leer ist, sieht nur die Leinentücher, also das, wie der da verbunden war. Und dann wird damit doppelt und dreifach festgehalten, der ist wirklich auferstanden.
Also wenn jemand jetzt sagt, also ich glaube ja an vieles, was in der Bibel steht, aber also diesen Punkt, diesen ja durchaus auch relevanten Punkt, dass da ein Mensch real gestorben ist und wieder auferstanden ist, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das kann ich auch nicht glauben. Damit bin ich raus aus der ganzen Nummer Bibel und christlicher Glaube.
Ob Sie damit raus sind, das ist nicht mein Interesse, solche Dinge festzulegen, wer da drin oder wer da raus ist. Ich glaube, die Geschichte wird extra so erzählt, dass Ihre Frage beantwortet wird, ohne dass ich mich auf diese Frage fixieren müsste.
Aha.
Ja, weil es bringt ja gar nichts am Ende, ja, ist das jetzt physisch sozusagen in dieser Welt so zu denken oder nicht? Ja, wenn es nur physisch wäre, wäre es mir auch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Es ist eben weit darüber hinaus, es ist wirklich das neue Sein von Jesus in dieser Auferstehung drin, das sich nicht reduzieren lässt auf jetzt irgendeine besondere materialistische Perspektive. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen, dass genau das da auch in dieser Ernsthaftigkeit diskutiert wird. Denn natürlich ist das eine Frage, ob ich das jetzt für Geschwätz halte oder nicht. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Fragen, ob ich mit dieser Auferstehung tatsächlich mitgehen kann. Wir wollen ja jetzt heute an Ostern auch nicht so tun, als seien alle schweren Dinge und alles Leiden dieser Welt auf einmal weg. So einfach ist die Geschichte nicht.
Aber wenn Sie sagen, es gibt etwas darüber hinaus, was über das Physische hinaus geht, was ist es, was da dann vermittelt wird?
Na, das Sein in Gott, das und das Erfahren, dass Gott in mir ist und dass das eine Verbindung ist, die weit über den Tod hinausgeht. Und das ist eine, die auch in dieser Welt und in dieser Geschichte und ganz real stattfindet, unbedingt. Es ist der Evangelist Lukas, der das vom ersten Moment an erzählt. Es ist dieser Evangelist, der uns auch die Weihnachtsgeschichte erzählt. Also doch als erstes minutiös erzählt, wann in dieser Geschichte dieser Jesus tatsächlich auf die Welt gekommen ist und zwar geboren wurde. Nicht in jedem Evangelium steht diese Geschichte von der Geburt drin und der uns jetzt hier wieder erzählt, was sozusagen neugeboren werden heißt. Und neugeboren werden heißt in diesem Leben, in dieser Welt jetzt schon ein neuer und anderer werden können und doch auch im Tod und nach dem Tod ganz bei Gott sein können. Das kommt da zusammen und das ist kein Geschwätz, aber es muss ja den Realitäten dieser Welt standhalten und die sind, wir wollen das heute nicht wegstreichen, die sind ja erstmal ganz oft Schmerz und Leid.
Jetzt kann ich mich darüber freuen, dass diese Person Jesus wieder auferstanden ist und dass er das kann und konnte.
Ja. Und wir
ich kann mit mich ihm. Ich kann mich damit freuen. Genau, was habe ich davon?
Wir mit ihm in ihm, denn das ist das, was in der Taufe geschieht. Wir mit ihm in ihm sterben und auferstehen. Das ist das, was wir bei jeder Taufe wieder sagen. Du stirbst mit Jesus. Das ist das, was wir symbolisch im Untertauchen machen. Und du lebst, das ist das, was symbolisch im Wiederauftauchen, im Segen, im Zuspruch, in dem Wort Gottes, dass das Leben schafft, dann geschieht. Und die Taufe, nur damit das jetzt auch nicht missverstanden wird, ist das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott das den Menschen in tiefer Weise zuspricht. Und deswegen ist das ein wunderbarer Tag, auch zum Taufen, heute und am nächsten Sonntag und immer wieder, weil dieses Mitsterben, und mitleben. Und Jesus lebt mit uns und wir mit ihm. Das ist das, was wir heute feiern.
Am Karfreitag, Herr Bischof, da habe ich noch so gesagt, so ich will mir keine Traurigkeit vorschreiben lassen, aber auf Knopfdruck heiter und fröhlich zu sein, das will ich mir auch nicht vorschreiben lassen, wobei ich mit der Heiterkeit deutlich leichter und einfacher mitgehen kann und mag, aber ich schätze es auch wirklich sehr, genau dann mal in die Gegenrichtung zu schauen. Wir machen hier fröhlich heiter einen Gottesdienst im Gespräch, uns geht es gut. Aber wenn es Ihnen gerade nicht so gut geht und Sie trotzdem das Radio angemacht haben, vielleicht auch erst recht, weil Sie mal auf andere Gedanken kommen möchten oder eben auch in der Bedrücktheit ein wenig aufgefangen werden möchten, dann seien Sie gewiss, Sie sind nicht allein, Sie sind bedacht. Behütet.
Gott, um dein Osterlicht bitten wir, dass es alle erreicht, die in Angst und Dunkelheit sind, dass eine Tür aufgeht. Gott, um deine Stimme bitten wir, dass sie ankommt, wo Menschen verstummt sind, wortlos, sprachlos. Die Stimme des Lebens gib du zurück. Gott, um deinen Geist bitten wir, dass du das Herz anfachst, wo Menschen ausgebrannt sind. Auf den Kriegsfeldern, Gott, und in den Spitälern und in den Hospizen und beim Sterben, du und dein Leben in Ewigkeit sei da. Siehe, du lebst und wir leben mit dir.
Amen. Das Osterfest. Für mich auch immer, egal wie das Wetter ist, ein Frühlingsfest, ein Neubeginn, ein Neustart. Wir wünschen Ihnen die Kraft dafür.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, erinnere ich das eigentlich richtig? Sie verkloppen auch die Schoko-Osterhasen, so wie Sie die Weihnachtsmänner aus Schokolade immer zerkloppen und dann mit der Familie die Bruchstücke teilen und essen?
So ist es. Das beschäftigt Sie, oder, lieber Herr Wittke?
Ja, irgendwie schon. Also sowohl die asoziale Komponente mit dem Draufhauen, als auch die soziale. Also asozial nie, ja, nicht wirklich. Ja, ja. Warum soll man nicht auf Schokolade draufhauen? Aber eigentlich fast noch mehr dieses Soziale, dass die anderen was davon abgeben. Also ich esse meinen Schoko-Hasen immer alleine auf. Ich beiß die Ohren ab und dann geht's nach unten weiter.
Aber sie laufen ja auch Marathon.
Naja.
Da kann man sie auch alleine aufwenden.
Irgendwie bin ich komisch und laufe alleine da durch die Gegend. Färben Sie noch Eier oder pusten Sie welche aus, jetzt wo die Kinder groß sind?
Nee, gute Idee mal wieder. Sollen wir machen, ja.
Komm noch. Honig oder Marmelade eigentlich bei Ihnen?
Rapshonig. Und an so einem Festtag, ich empfehle gepresster Heidehonig. Gepresst, nicht geschleudert. Dann hat er noch eine leicht bittere Note.
Das ist Ihre James-Bond-Note. Gepresst, nicht geschleudert. Wir wünschen Ihnen ein schönes, leckeres und gemütliches Osterfrühstück.
Das wünsche ich Ihnen auch. Frohe Ostern. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.